Lasst uns noch beten. Herr Jesus, wir sind heute zusammengekommen, um dir echt Danke zu sagen für diese unglaubliche Gabe deines Heiligen Geistes. Ja, was würden wir ohne ihn machen? Und ich wünsche mir nichts mehr, Jesus, als dass dieser Geist heute wieder wirkt. Und darum bitte ich dich, Herr, um ein starkes Wirken deines Geistes. Amen. Pfingsten haben wir heute und jeder hat sicherlich schon einiges und viel über den Heiligen Geist gehört. Es ist ja auch ein umstrittenes Thema. Mir geht es heute nicht so sehr um all diese Einzelheiten. Ich denke, das, was uns wirklich interessiert oder das, was uns auf dem Herzen brennt, ist doch das, wie kommen wir auch dahin, um den Geist stärker zu erfahren. Wie kommen wir dahin, dass das auch Wahrheit wird in unserem Leben, wo Jesus gesagt hat, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und was sind die Hindernisse für diesen Weg? Wenn man sich die Aposteln anschaut oder die Christen in der ersten Gemeinde, die es so gegeben hat, so glaube ich, gibt es kaum einen Vers, der ihren Zustand oder ihre Gesinnung besser beschreibt, als zum Beispiel 1. Petrus 1, Abvers 13. 1. Petrus 1, Abvers 13. Da steht, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Und vielleicht hat Petrus, als er diese Stelle aufgeschrieben hat, an die Aussage von Jesus in Lukas 12 gedacht. In Lukas 12, Abvers 35, da sagt Jesus auch, eure Lenden seien umgürtet und die Lampen brennend, und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten. Wann irgendwer aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich öffnen. Lenden, das ist der Hüftbereich. Und normalerweise wurden früher bei den Juden oder auch bei den Römern die großen Gewänder, die wurden lose getragen im Haushalt. Aber wenn es dann auf eine Wanderung ging oder wenn es darum ging, sich auf einen Kampf bereit zu machen, dann wurde das hochgebunden, damit man mehr Bewegungsfreiheit hat. Und das heißt eigentlich, die Lenden umgürtet sein. Und wenn Jesus hier sagt, eure Lenden sollen umgürtet sein, dann bedeutet das, seid bereit. Denn ihr wisst nicht, wann ich wiederkomme. Seid bereit. Und Petrus sagt hier, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Das heißt, praktisch die Hüften meiner Gedankenwelt müssen umgürtet sein, um auch bereit zu sein. Und was ist dieser Gürtel in Epheser 6? Da lesen wir auch etwas über einen Gürtel. Und zwar steht da, steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustharnisch der Gerechtigkeit. Das bedeutet, hier ist die Aufforderung, die Lenden deiner Gedankenwelt, die Lenden deiner Gesinnung und mit dem, was du die den Kopf füllst, sollen umgürtet sein mit Wahrheit. Und ich denke, das will uns hier Petrus sagen. Und genau das beschreibt auch die Einstellung der ersten Gemeinde, weil sie wussten ja nicht genau, wann der Heilige Geist kommt. Jesus hat gesagt, bleibt in Jerusalem, bis ihr diese Gabe empfangt, bis ihr mit dieser Kraft angetan werdet aus der Höhe. Aber sie wussten ja nicht genau, wann er kommt. Aber sie wussten, wir müssen jetzt noch in Jerusalem bleiben. Und so lesen wir in Apostelgeschichte 1, Abvers 14, bevor dieser Geistestaufe. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Also diese Menschen, die haben sich ständig zum Gebet getroffen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie genau darum gebetet haben, dass endlich diese Verheißung eintrifft, die Jesus ihnen gegeben hat. Dass endlich dieser Heilige Geist kommt, damit dieses Evangelium weitergebracht werden darf. Und ich denke, diese Einstellung und diese Gesinnung war dann auch entscheidend für den großen Wirkungskreis, den die Jünger dann danach hatten in der ganzen Welt. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade. Ich glaube, das brauchen wir heute ganz dringend. Und genauso wie damals die Jünger nicht genau wussten, wann der Heilige Geist kommen würde. Und sie haben einfach gewartet. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 2, dass plötzlich kam dann diese Verheißung. Ich möchte diese Stelle vorlesen, Apostelgeschichte 2. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich kam aus dem Himmel ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und genauso sicher, wie damals der Heilige Geist gekommen ist, genauso sicher wissen wir ja auch, Jesus kommt auch wieder. Er kommt bald, vielleicht kommt er ja auch heute. Und so heißt es in Lukas 17, denn ebenso wie der Blitz blitzend leuchtet von dem einen Ende unter dem Himmel bis zum anderen Ende unter dem Himmel, so wird der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Es wird in einem Bruchteil von einer Sekunde, es wird schnell gehen und Jesus kommt wieder. Und mit dieser Wahrheit müssen auch wir unsere Gesinnung umgürten. Das heißt, wenn ich müde geworden bin, das heißt, wenn ich daran bin, vielleicht aufzugeben, wenn mich gewisse Sorgen bedrücken des Alltags oder wenn ich total unten bin, dann darf auch ich meine Gesinnung mit diesem Gürtel der Wahrheit umgürten, nämlich, dass Jesus bald wiederkommt und dass er vielleicht heute abends schon wiederkommt. Und wer von euch hat heute morgens darauf gewartet? Oder wer hat ihn erwartet? Es ist so wichtig. Diese Gesinnung war prägend, denke ich, für die erste Gemeinde. Und ich denke, das brauchen wir auch. Aber was auch so entscheidend wichtig ist, bevor Petrus diese Aussage macht im Petrusbrief, da kommt eine Reihe von ganz wichtigen Aussagen. Petrus sagt, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Das heißt, davor stehen die Gründe, warum sie die Lenden ihrer Gesinnung umgürten sollen. Und wie ich am Anfang gesagt habe, die Lenden umgürten, das bedeutet Kampfbereitschaft. Das bedeutet, sich bereit zu machen auf eine Wanderung, auf irgendetwas, was kommt. Und wir haben im Alten Testament auch eine ganz ähnliche Geschichte, die mich sehr beeindruckt hat, in 1. Samuel Kapitel 15. In 1. Samuel Kapitel 15, da kommt Samuel zu Saul. Und er sagt, der Herr hat mich gesandt, um dich zum König zu salben über sein Volk, über Israel. So höre nun auf die Stimme der Worte des Herrn. So spricht der Herr der Herrscher. Ich habe angesehen, was Amalek Israel getan, wie er sich ihm in den Weg gestellt hat, als es aus Ägypten heraufzog. Nun zieh hin und schlage Amalek und verbannt alles, was er hat, und verschone ihn nicht und töte vom Mann bis zur Frau, vom Kind bis zum Säugling, vom Rind bis zum Kleinvieh, vom Kamel bis zum Esel. Saul bekommt hier auch einen Auftrag. Das heißt, Saul muss hier auch seine Lenden umgürten, oder? Er muss sich bereit machen auf einen Kriegszug. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum sagt der Samuel hier, der Herr hat mich gesandt, um dich zum König zu salben, als wenn der Saul das nicht wüsste. Hat er nicht gespürt, wie das Öl an seinem Kopf heruntergeflossen ist? Hat er nicht schon gewisse Dinge mit Gott erlebt? Und er war doch König. Warum sagt hier Samuel, der Herr hat mich gesandt, um dich zum König zu salben über sein Volk? Irgendwie seltsam. Ich habe mir gedacht, Samuel erinnert den Saul hier an seine Identität. Samuel erinnert den Saul an das, was er ist. Und bevor er ihm diesen überaus gewaltigen Auftrag gibt, muss Saul wissen, warum er dazu berufen ist. Und genau dasselbe macht Petrus auch. Schauen wir uns mal an, wie er den Brief anfängt. 1. Petrus 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unverweslichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Später sagt Petrus deshalb, also warum sollen sie die Lenden umgürten? Sie sind von Neuem geboren durch den Heiligen Geist. So wie der Samuel zu Saul kam und sagte, Saul, der Herr hat mich gesandt, du bist König, du bist gesalbt, auf dir ruht eigentlich der Geist des Herrn. Und so denke ich, dass auch hier der Petrus so anfängt und zu der Gemeinde sagt, schaut her, ihr seid Gesalbte des Herrn, auf euch ruht der Geist Gottes. Und ich wünsche, dass wir heute wieder anfangen, etwas darüber zu staunen, weil wir auch schnell dahin kommen und sagen, wir erleben ja keine Wunder mehr in der Gemeinde. Und das ist ganz gefährlich. Die Wiedergeburt ist das größte Wunder, das es überhaupt gibt. Die Welt hat Gott aus dem Nichts geschaffen. Er hat gesagt, es werde Licht und dann war es Licht. Aber wenn ein Mensch zu Jesus kommt und sein Herz für Jesus öffnet, dann schafft Gott aus einem verdorbenen Menschen, aus einem Sohn des Teufels, schafft er einen neuen Menschen und zieht ihm ein neues Gewand an. Er wäscht ihn völlig rein von seiner Sünde, er gibt ihm ein neues Leben, er setzt ihn heraus aus der Finsternis, aus dem Reich des Satans hinein in das Reich seines Sohnes, seiner Liebe. Und ich werde das nicht vergessen, wie auch letztes Jahr auf dem Zeltlager, mein kleiner Bruder, er war erst 9 und dann kam er immer wieder zu mir und sagte, Edward, ich will mich bekehren. Und ich habe zuerst so getan, als würde ich nichts merken, weil ich habe gedacht, wenn, dann muss das der Geist Gottes machen und nicht ich. Und hat er überhaupt nicht mehr aufgehört, darüber zu reden. Und er kam immer wieder mit Bibelversen und hat gesagt, das hat mich total bewegt. Edward, dieser Vers gefällt mir total gut, ich will mich bekehren. Kannst du mir zeigen, wie das geht? Und dann habe ich ihm den Heilsweg erklärt und habe ihm auch eine Tabelle gezeichnet, wo auf der einen Seite die verlorenen Menschen waren und auf der anderen Seite der schmale Weg. Und da habe ich gefragt, Janis, auf welcher Seite bist du? Und hat er auf die Menschen gezeigt, wo die meisten Sünden drauf waren, die meisten Punkte. Er war total überführt von seiner Sünde. Und dann haben wir gebetet und dann hat er Jesus seine Sünden bekannt. Aber dann sind wir nicht stehen geblieben, sondern hat er Jesus auch in sein Leben aufgenommen. Er hat gesagt, Jesus, komm in mein Leben. Und hat es gar nicht lange gedauert, dann hat er mich angerufen, weil er eine Frage hatte in der Bibelstunde über die Zungen, die sich auf die Jünger verteilt haben. Ob er das richtig versteht. Und er hat es richtig verstanden. Und dann erzählt mir meine Mutter, wie er mit den Klassenkameraden im Zimmer betet und er geht zur Bibelstunde mit meinem Vater. Da war auf einmal ein Hunger da nach Gottes Wort. Da war auf einmal ein neues Leben da. Die Wiedergeburt ist das größte Wunder, das es überhaupt gibt. Und auch du darfst heute wissen, wenn du Jesus angenommen hast, wenn es darum geht, im Geist zu leben, dann musst du zuallererst wissen, wer du bist. Du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Erbe Gottes. Und das sagt uns ja auch der Heilige Geist. Diese Stelle möchte ich auch unbedingt vorlesen, die uns diese Sicherheit zuspricht, die wir durch den Heiligen Geist haben. Und zwar finden wir die im 2. Korintherbrief. 2. Korintherbrief 1, ab Vers 20. 2. Korinther 1, ab Vers 20. Denn so viele der Verheißung Gottes sind, in ihm ist das Ja. Darum auch durch ihn das Amen, Gott zur Herrlichkeit durch uns. Der uns aber mit euch befestigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt hat und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Also es sind hier mehrere Dinge. Einmal die Salbung, dann die Versiegelung und dann das Unterpfand. Durch den Heiligen Geist bin ich und du sind wir gesalbt worden für einen Dienst in der Gemeinde. Durch die Versiegelung, das ist die Sicherheit, die wir durch den Heiligen Geist haben. etwas, wenn ein Brief versiegelt ist, dann darf ihn niemand öffnen. Da ist eine Sicherheit drauf. Und wenn ich durch den Heiligen Geist versiegelt worden bin, dann ist das hundertprozentig sicher. Ich habe hundertprozentige Heilsgewissheit. Ich weiß ganz gewiss, ich werde bei Jesus sein. Wenn Jesus wiederkommt, dann bin ich dabei. Der Geist selbst gibt Zeugnis meinem Geist, dass ich ein Kind Gottes bin. Es ist eine Sicherheit. Er hat uns versiegelt mit Christus. Der Heilige Geist ist auch ein Unterpfand. Wenn ich den Heiligen Geist habe, weiß ich ganz genau, der Rest kommt auch noch. Durch den Heiligen Geist hat uns Gott schon etwas von sich selbst gegeben und der Rest, der folgt dann nur. Ich bin eigentlich schon hineinversetzt in die himmlischen Regionen. Und wenn Jesus wiederkommt, dann bin ich dabei, das ist ganz sicher. Und es ist auch das Unterpfand, das Gott uns gegeben hat. Also die Salbung, die Versiegelung und das Unterpfand. Das ist ganz gewaltig und ich denke, das macht auch der Samuel dem Saul hier so deutlich. An seine Identität erinnert er ihn. 2. Korinther 5 heißt es auch, der uns aber eben dafür zubereitet hat, ist Gott, der uns das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Und dann lese ich noch aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, indem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, zur Erlösung des erworbenen Besitzes, zum Preise seiner Herrlichkeit. Also ihr merkt, wie das zusammenhängt. Petrus spricht hier von diesem Erbe. Und dieses Erbe habe ich hundertprozentig sicher, weil ich den Heiligen Geist habe. Er ist das Unterpfand und dadurch gehöre ich Jesus. Und deshalb sagt Petrus, deshalb, weil wir Erben sind, deshalb, weil wir dazu berufen sind, umgürtet eure Lenden. Und wenn du da Anfechtungen hast und dein Tag da so ganz tief anfängt und du mit dem linken Bein aufstehst und die stille Zeit nicht so war, wie du es dir vorgestellt hast, dann muss ich jetzt nicht denken, jetzt ist der ganze Tag ungesegnet, sondern dann darf ich mich hinstellen und meine Gedanken mit dieser Wahrheit festschnallen. Ich bin ein Erbe Gottes. Halleluja. Ich bin Gottes Kind. Mein Erbteil ist im Himmel. Ich bin hier nur Fremdling auf der Erde. Ja, wie geht es eigentlich beim Saul hier weiter? Es war ein wirklich krasser Auftrag. Wenn man sich vorstellt, er musste dieses ganze Volk vernichten. Ich möchte wegen der Zeit nicht mehr auf diese Geschichte eingehen. Es geht nur darum, dass dieses Volk Amalek vor einigen Jahren im Anfang der Geschichte Israels dieses Volk angegriffen hatte und sie haben ja mit diesem Volk gekämpft. Und Gott sagt ja, wer meinen Augapfel, mein Volk antastet, der tastet meinen Augapfel an. Und Gott hat nichts vergessen. Gott hat nichts vergessen. Und wisst ihr, ich habe gedacht, eigentlich ist auch dieser Text im Alten Testament aktueller denn je. Er ist wirklich aktueller denn je. Weil dieses Urteil stand nicht nur damals über irgendein Volk Amalek. Dieses Urteil steht auch über alle Menschen, die Jesus nicht angenommen haben. Und so lesen wir auch im Jesaja-Brief oder im Jesaja-Buch, dass Gott sagt, er ist zornig, denn der Zorn des Herrn ergeht gegen alle Nationen und sein Grimm gegen ihr ganzes Heer. Er hat sie der Vertilgung geweiht, zur Schlachtung hingegeben. Das ist das Urteil über alle Menschen. Genauso wie das Volk Amalek sich versündigt hat an Gottes Volk. Und Gott hat gesagt, Saul, vernichte alles. Genau dasselbe Urteil steht über jeden Sünder, auch über dich, wenn du jetzt noch nicht von Neuem geboren bist, wenn du die Gabe des Heiligen Geistes noch nicht empfangen hast, du kannst Dienst in der Gemeinde haben, du kannst meinetwegen viel Gutes getan haben, aber Jesus sagt ganz klar, Johannes 3, Vers 3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn ein Mensch nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Römer 8, Vers 9, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Genauso wie bei den Menschen, wenn eine Eizelle fruchtbar ist und befruchtet wird, kein neues Leben entstehen. Und für den Himmel muss auch neues Leben entstehen. Wir müssen von Neuem geboren werden. Und wer das nicht ist, über den steht eigentlich genau dasselbe Urteil. Und derjenige, der das Urteil vollstrecken wird, wird nicht irgendein Saul sein, der total versagt, sondern das wird Jesus sein. Und von ihm heißt es, er wird die Tenne gründlich reinigen. Wird gründlich reinigen. Es gibt leider viele Menschen, die sich auch in Gemeinden einschleichen und Gemeinden kaputt machen. Aber Jesus wartet noch. Aber wenn der Zeitpunkt da ist, wird Jesus die Schafe von den Böcken scheiden. Und die Gemeinde Christi ist wunderschön und sie ist auch eins. Und wir dürfen nicht sagen, dass wegen vielen Gemeindespaltungen Gemeinde Gottes nicht eins wäre. Jesus kommt wieder. Bist du bereit, Gott zu begegnen? Wenn wir weiterlesen, wie Saul diesen Auftrag wahrnahm, müssen wir feststellen, in 1. Samuel Kapitel 15, Vers 8, und er ergriff Agag, den König der Amalekiter, lebend, und das ganze Volk verbannte er mit der Schärfe des Schwertes. Und Saul und das Volk verschonten Agag und das Beste vom Klein- und Rindvieh und die Tiere vom zweiten Wurf und die Mastschafe und alles, was gut war. Und sie wollten sie nicht verbannen und alles Vieh aber, das gering und schwächlich war, das verbannten sie. Da erging das Wort des Herrn an Samuel, indem er sprach: Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, und denn er hat sich hinter mir abgewandt und hat meine Worte nicht erfüllt. Was macht hier Saul falsch? Der Auftrag war, alles soll vernichtet werden. Saul denkt, ich kann so ein paar Kompromisse schließen. Diese paar guten Schafe, die kann ich doch als Opfer darbringen. Das lesen wir später, als er zu dem Samuel kommt. Er sagt, wir wollten es als Brandopfer opfern. Vers 15. Das Beste vom Klein- und Rindvieh, um es Gott zu opfern. Aber das Übrige habe ich verbannt. Saul umgürtete die Lenden äußerlich. Er versammelte ein ganz großes Heer und er fing an zu kämpfen. Das Problem war seine Gedankenwelt, die war nicht umgürtet mit Wahrheit. Und das, lieber Bruder, liebe Schwester, ist wichtiger als das Äußere. Sind die Lenden deiner Gedankenwelt umgürtet mit Wahrheit? Und in den Gedanken, in der Gedankenwelt, da spielt ja eigentlich der größte Kampf. Dort in der Gedankenwelt hat ein Hitler Nazi-Deutschland geplant. Dort in der Gedankenwelt werden die großen Erfindungen gemacht. Das beginnt alles hier oben in der Gedankenwelt. Und wenn ein Mensch von Neuem geboren ist, dann hat er ein neues Leben. Aber was jetzt passieren muss, ist das, was in Römer 12, Vers 2 steht. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Ich habe jetzt ein neues Leben, aber jetzt muss auch mein Denken umprogrammiert werden. Ich gehöre nicht mehr dieser Welt. Ich gehöre nicht mehr den alten Dingen und meine Ziele sind auch nicht wirklich in dieser Welt. Ich bin nicht in erster Linie Krankenpfleger, sondern ich bin ein Kind Gottes und das andere folgt danach. Die Erneuerung unseres Sinnes. Das Problem bei Saul war, er sammelte sein Heer, aber er umgürtete seine Lenden nicht mit Wahrheit. Und wir springen auch wieder zum ersten Petrusbrief, weil genau darum geht es dem Petrus da auch. Weil Petrus sagt dann in Vers 14, als Kinder des Gehorsams bildet euch nicht nach den vorigen Begierden in eurer Unwissenheit, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandel. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach eines jeden Werk, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht, indem ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen erkauft worden seid. Heiligkeit. Gott ist heilig. Ich glaube, das brauchen wir heute wieder, dass wir das heute wieder hören. Gott ist heilig. Gott hasst Sünde. Und wenn ich ein Christ bin, dann kann ich nicht denken, das Blut Jesu reinigt mich eh immer von aller Schuld und ich kann einfach leben, wie ich will. Ich kann ja eh um Vergebung bitten. Du solltest da ganz aufpassen, wie du da mit deinen Gedanken vorgehst und wie du denkst. Weil das, wie du denkst, hat ganz starke Auswirkungen auf dein Leben. Und das vergaß Saul, dass Gott wirklich heilig ist. Denn er dachte, ich muss das Wort Gottes ja nicht so genau nehmen. Wenn ich diese paar Schafe am Leben lasse, das macht doch nichts. Ich kann doch nicht ohne Beute zurückkehren. Ich muss den Leuten noch etwas vorzeigen. Und so ist der Saul leider Kompromisse eingegangen. Und das wurde ihm leider zum Verderben. Ja, dann lesen wir in 1. Samuel Kapitel 15, wie Saul sagt in Vers 13, ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Und Samuel sprach, was ist denn das für ein Blöken von Kleinvieh in meinen Ohren und ein Brüllen von Rindern, das ich höre? Also das ist, da muss man fast lachen, wenn man das hört. Man stelle sich nur diese Situation vor. Ja? Er ist völlig davon überzeugt, er hat gesiegt. Er hat ja so viele Tiere vernichtet. Und er steht vor dem Samuel und sagt, Samuel, ich habe alles bestens ausgeführt. Und hinter ihm, da schreien die ganzen Schafe, die doch eigentlich tot hätten sein sollen. Und leider ist es vielleicht auch so heute in der Gemeinde von Jesus, dass wir uns vielleicht manchmal echt gut vorkommen. Aber in unserem Leben, da schreien Dinge. Da gibt es Dinge, mit denen schließen wir noch faule Kompromisse. Da sind wir noch nicht mit einem ungeteilten Herzen dabei. Es geht um alles. Es geht um alles. Und Jesus hat auch ganz klare Anforderungen gestellt. Er hat gesagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme das Kreuz auf sich. Und das war bei der ersten Gemeinde auch so. Und dann kann man zu so Gedanken kommen wie, ja, so genau muss ich das ja auch nicht nehmen. Und doch, das ist die Botschaft der Bibel. Jesus will dich ganz haben. Und wenn ich mich Jesus zur Verfügung stelle, dann kann es sein, dass ich in Verfolgung hineinkomme. Dann kann das sein, dass ich wie Christen ja in verfolgten Ländern gefoltert werde. Das alles hängt ganz eng damit zusammen. Aber wir stehen in der Gefahr, auch durch den Reichtum, durch die Sorgen des Alltags davon wegzukommen und Kompromisse zu schließen in der Nachfolge von Jesus und den Heiligen Geist zu betrüben, der uns ja eigentlich auch dazu antreiben will. Saul war gesalbt, aber dadurch, dass er das irgendwie vergaß oder nicht geachtet hat, hat er Gott falsch gedient. Weiter heißt es auch im Petrusbrief, Vers 19, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken, der zwar zuvor erkannt ist vor Grundlegung der Welt, aber offenbart worden ist am Ende der Zeiten um euretwillen. Von Saul lesen wir auch in Vers 17, ich springe etwas hin und her, da sagt Samuel in Vers 17, wurdest du nicht, als du klein in deinen Augen warst, das Haupt der Stämme Israels? Und der Herr salbte dich zum König über Israel. Und der Herr hat dich auf den Weg gesandt und gesagt, zieh hin und verbanne die Sünder, die Amalekiter, und kämpfe gegen sie, bis du sie vernichtest. Warum hast du denn der Stimme des Herrn nicht gehorcht und bist über die Beute hergefallen und hast getan, was böse ist in den Augen des Herrn? Und Saul sprach zu Samuel, ich habe der Stimme des Herrn gehorcht und bin auf dem Weg gezogen, den der Herr mich gesandt hat. Und ich habe Agag, den König der Amalekiter, hergebracht, und die Amalekiter habe ich verbannt. Es ist immer noch keine Reue vorhanden. Es ist immer noch keine Sündenerkenntnis vorhanden. Es ist genauso wie, wie bei den Menschen in Matthäus 7, Vers 20, die etwas ganz Ähnliches sagen. Matthäus 7, ab Vers 20 oder 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen erklären, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Genauso wie Saul wird es auch einmal Menschen gehen, die gemeint haben, Gott gedient zu haben, aber in Wirklichkeit sich selbst angebetet haben. Und in der Gefahr stehen wir auch. Samuel sagte, Saul, hör doch mal zu. Wie warst du, als du König wurdest? Kannst du dich noch erinnern? Wenn wir die Stelle lesen, da sagt Saul mit meinen eigenen Worten, was, ich soll König werden? Ich bin doch aus dem geringsten Stamm. Da war der Saul noch ganz klein. Und wenn wir an unsere Bekehrung denken, wie waren wir da? Ich glaube, da waren wir auch nicht besonders groß. Als wir unsere Sünde erkannt haben, als wir zu Jesus kamen, da waren wir ganz klein. Aber jetzt sind wir in der Gemeinde, wir haben Gaben, wir dienen einander. Und jetzt kommt es leider vor, dass wir ganz schnell auch mal den Finger auf jemanden richten und vielleicht verurteilen und hochmütig werden. Und auch an uns geht das Wort, wie warst du eigentlich damals, als du dich bekehrt hast? Und das ist auch das Zeichen eines wirklich wiedergeborenen Menschen, dass es nicht nur einmal ein Gebet gab, das nachgesprochen wurde, sondern tagtäglich darf er eine neue Buße erleben. Je länger ich mit Jesus unterwegs bin, umso mehr erkenne ich ja eigentlich mein böses Herz. Und umso mehr darf ich auch demütiger werden. Leider lesen wir auch von Saul, Vers 12, er hat sich ein Denkmal errichtet. Er hat sich gewandt und ist weitergegangen und nach Gilgal hinabgezogen. Ein Siegesdenkmal. Da merken wir auch wieder, Saul ging es eigentlich um sich selbst. Und genau das ist auch oft das Problem in gewissen Bewegungen, als es hieß in Afrika, da ist die große Erweckung und so weiter und viele sind dahin geströmt, um das auch mitzuerleben. Wenn es schon so heißt, wenn gewisse Orte hervorgehoben werden, dann hat das meistens nicht viel mit dem Heiligen Geist zu tun. Weil Jesus sagt in Johannes 16, er wird mich verherrlichen. Der Heilige Geist zeigt immer auf Jesus, er stellt sich niemals in den Mittelpunkt. Und deshalb haben wir in Jesus alles, was wir brauchen. Und wir brauchen da auch keine zweite Erfahrung oder so, sondern in Jesus haben wir alles, was wir brauchen. Und der Heilige Geist weist immer auf Jesus hin. Leider muss dann der Samuel das für Saul tun, was Saul nicht tun konnte. Samuel muss dem Saul sagen, denn wie Sünde der Wahrsagerei ist Widerspenstigkeit und der Eigenwille wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Warum ist Ungehorsam so furchtbar? Es ist ganz einfach. Gott ist würdig, er ist ewig würdig, geehrt zu werden. Und schau dich doch mal um in der Schöpfung. Alles gehorcht Gott. Die Sterne stehen an dem Platz, wo sie stehen sollen. Die Sonne ist heute wieder aufgegangen. Alles gehorcht Gott. Und stell man sich nur vor, Gott redet zu den Menschen und er sagt einfach, nein, ich lebe mein eigenes Leben. Die Furchtbarkeit oder die Schwere dieser Sünde kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Die ist gar nicht in Worten zu fassen. Und wenn ich nicht Gott gehorche, gehorche ich dem Teufel. Da gibt es überhaupt keinen anderen Weg. Und deshalb ist es so entscheidend, Herr, was hast du mit meinem Leben vor? Was willst du, was ich heute tun soll? Und ich darf Jesus in alle Lebensbereiche mit einbeziehen, auch was Urlaub angeht und so weiter. Und dann darf ich auch diesen Heiligen Geist erleben, wie er mich führt, wie er mich leitet. Ja, und dann heißt es, Vers 32 in 1. Samuel, und Samuel sprach, bring Agag, den König der Amalekiter, zu mir her. Und Agag kam lustig zu ihm. Und Agag sprach, gewiss, die Bitterkeit des Todes ist gewichen. Aber Samuel sprach, wie dein Schwert Frauen kinderlos gemacht hat, so sei kinderlos unter Frauen deine Mutter. Und Samuel hieb Agag in Stücke vor dem Herrn in Gilgal. Und ich wünsche mir, dass Gott noch mehr von solchen Leuten erweckt, auch in unserer Gemeinde, in unserer Jugend. Leute, die den Weg ganz mit Jesus gehen, die keine faulen Kompromisse mit der Sünde schließen, sondern auch, wie es im Neuen Testament heißt, tötet die Glieder, die auf Erden sind. Die haben nicht mehr zu leben. Jesus ist gerade dafür gestorben. Ich muss nicht mehr sündigen. Ich muss nicht mehr sündigen, weil Jesus hat das alles vollbracht. Ein Flugzeug, das 200 Tonnen wiegt, kann ein Metallstück 200 Tonnen fliegen? Niemals. Das Gesetz sagt uns ganz klar, die Schwerkraft zieht es nach unten. Aber wenn es zu einem Flugzeug wird und dann kommt das Gesetz der Aerodynamik ins Spiel, dann hebt dieses Flugzeug ab und Jesus hat für uns ein neues Gesetz gebracht. Wenn ich in Jesus bin im neuen Leben, dann kann ich Überwinder sein über die Sünde, genau durch den Heiligen Geist, den Jesus mir auch gegeben hat. Und genau das wünsche ich mir und wünsche ich uns, dass wir das so erleben. Petrus sagt dann auch weiter wichtige Dinge. Er sagt, Erbteil, das in dem Himmel aufbewahrt ist für euch, die ihr durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung. Da sind wir wieder beim Thema Versiegelung. Wir sind versiegelt, nicht ich, sondern der Geist Gottes bewahrt mich für Jesus. Er hält mich fest, er zeigt mir immer wieder, wo etwas falsch läuft, wo ich Dinge zu bereinigen habe. Dann redet Petrus von der unglaublichen Freude und auch von den Versuchungen, die uns zur Bewährung dienen dürfen. Und dann redet er von der unglaublichen Freude, mit der wir frohlocken. Und gerade diese Freude ist auch eine Frucht des Heiligen Geistes. Und all diese Dinge sind ja einfach so mit uns geschehen. Durch die Wiedergeburt sind wir hineingetauft worden in den Leib von Jesus. Wir sind versiegelt worden. Aber was das Erfüllen mit dem Heiligen Geist angeht, das ist auch immer von uns abhängig. Und da lesen wir auch im Neuen Testament, dass wir durch das Singen von Psalmen, durch das Wort Gottes erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und das ist ganz wichtig. Der Heilige Geist bezeugt meinem Geist, dass ich ein Kind Gottes bin. Als ich in Salzburg mal war und Einladungen verteilt habe für den offenen Abend, da hat ein Mann mich angefangen anzusprechen und er muss Multimillionär gewesen sein, weil er war Chef von Ölfirmen und er war schon ziemlich intelligent. Er hat mich, ich habe gewusst, gegen den komme ich jetzt überhaupt nicht an und dann habe ich ihm länger zugehört und er hat unglaublich hart über Gott gelästert. Also sowas habe ich eigentlich noch nie gehört. Interessant fand ich, dass er sich später noch umgedreht hat und sich bei mir entschuldigt hat. Aber später, als ich dann mit dem Fahrrad nach Hause fuhr, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, es war mir, als würde ein Chor von Tausenden von Engeln in mir singen und er lebt doch, und er lebt doch, und er ist auferstanden und er kommt wieder. Das ist der Heilige Geist. In dem Moment erfüllt er einen mit so einer Freude und mit so einer Gewissheit. Ja, das ist der Heilige Geist. Ohne ihn hätte ich schon längst aufgegeben. Es ist der einzige Grund, warum ich heute vor euch stehe. Es ist der einzige Grund, warum ich Gottes Wort in den Mund nehmen darf. Ihm haben wir alles zu verdanken. Er ist die Versiegelung. Er ist das Unterpfand. Ja, und nachdem Petrus das alles aufreiht, auch in Vers 12, dass das Evangelium durch den Heiligen Geist verkündigt wird, dann sagt er in Vers 13, Deshalb, weil ihr wiedergeboren seid, weil ihr zu Gott gehört, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Umgürte die Lenden deiner Gedankenwelt mit Wahrheit, immer wieder neu, jeden Augenblick. Und das geht am besten, indem du Gottes Wort auswendig lernst, indem du darin lebst, indem du mit Jesus Gemeinschaft hast. Ja? Umgürte das in der Firma, sag dir Bibelverse vor, wenn du vor der Maschine stehst. Du wirst merken, wie du vor Freude fast platzen wirst, weil der Heilige Geist dich auf einmal erfüllt. Umgürte die Lenden und dann falle ich auch mal hin, aber ich stehe sofort wieder auf, weil ich wieder diesen Gürtel anlegen darf. Und dieser Gürtel der Wahrheit ist, Jesus starb für mich. Dieser Gürtel der Wahrheit ist auch unter anderem, Gott ist heilig und er hat nichts mit Sünde zu tun. Und wenn ich in einer ganz großen Versuchung bin, ganz egal in welchem Bereich, und ich merke, ich schaffe das langsam nicht mehr. Ich habe das auch mal im Urlaub erlebt, da war ich auch in so einer Versuchung und dann, ich war gerade beim Schnörcheln, dann bin ich aus dem Wasser und habe das in die Berge geschrien. Ich bin gewiss, dass mich nichts von Gott scheiden kann. Und dann war das auf einmal alles weg. Es war alles weg. Umgürte deine Lenden. Das ist so entscheidend wichtig. Wir haben heute so viel Wortverkündigung, aber ich denke, viele Menschen in ärmeren Ländern sind viel glücklicher wie wir. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum ist das eigentlich so? Die haben oft lange nicht so viele Predigten und lange nicht so viele Seminare wie wir. Aber dass diese Theorie einfach vom Kopf ins Herz kommt, das ist bei denen einfach irgendwie schneller. Ja? Die umgürten, die hören nicht nur zu, sondern die umgürten dann auch ihre Lenden. Und bis dahin ist es ein weiter Weg. Du kannst die beste Predigt hören, du kannst die beste Anleitung hören, aber wenn du dein Herz nicht dafür öffnest und das nicht wirklich annimmst, hat das keine Auswirkung auf dich. Und eine Sache, die Lenden zu umgürten oder wie das auch funktioniert, da finden wir auch ein super Beispiel in den Psalmen, wie zum Beispiel in Psalm 42. Psalm 42, da ist ein Psalmist wirklich ganz tief unten. Er sagt in Vers 5, daran will ich mich erinnern und in mir ausschütten meine Seele, wie ich einherzog in der Schar mit ihnen schritt zum Haus Gottes, mit der Stimme des Jubels und des Lobes, eine feiernde Menge. Und dann hört, was dieser Psalmist sagt. Was beugst du dich nieder, meine Seele, und bist unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch preisen für die Rettung seines Angesichts. Wer sagt hier wem, dass er sich freuen soll? Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist sagt dem Psalmisten, er soll sich freuen. Und genau dasselbe sagt uns ja auch heute der Heilige Geist. Wenn ich in der Bibel lese, ich weiß, es ist Gottes Wort, und dann lese ich, ich bin total entmutigt, und dann lese ich, freut euch alle Zeit. Dann sagt der Heilige Geist meinem Geist, Eduard, freu dich in dem Herrn. Aber freue ich mich dann auch? Das ist dann die Frage. Und das macht hier der Psalmist. Nachdem der Heilige Geist seinem Geist gesagt hat, freue dich, sagt der Psalmist seiner Seele, harre auf Gott, denn ich werde ihm noch preisen für die Rettung seines Angesichts. Und genau dasselbe ist auch bei uns dran. Genau dasselbe ist für mich das Umgürten meiner Gedankenwelt. Wenn meiner Gedankenwelt alles verrückt und durcheinander zu sein scheint und ich erlebe die heftigsten Angriffe des Teufels, dann darf ich mich auch auf dieses Wort stützen und sagen, Eduard, was betrübst du dich? Warum bist du so traurig? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Der Tag kommt, da werde ich auch über diese Sünde triumphieren und Gott wird mir helfen. Ich bin mir ganz überzeugt, ich werde ihm heute noch für diesen Sieg danken. Und auf einmal darf ich einen Sieg erleben. Und das ist für mich zum Beispiel auch das Umgürten meiner Gedankenwelt. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern. Und wenn ich das immer wieder mache, ich denke, dann kommen wir auch immer mehr dahin, dass wir Gott fürchten. Dass wir nicht immer diese albernen Lieder singen und rumhüpfen, sondern dass auch irgendwann der Tag kommt, wie wir, wie die alten Männer im Alten Testament, wie tot hinfallen vor Gott und zittern, weil er heilig ist, weil er ein verzehrendes Feuer ist. Ich denke, das passiert, wenn wir unsere Lenden wieder mit Wahrheit umgürten. Wenn wir wieder eine Vision und eine Leidenschaft bekommen für unser Volk und für die Menschen, die verloren gehen. Dieses Umgürten der Lenden, denke ich, ist auch das, was Paulus sagt, wenn er schreibt, deshalb bezwinge ich meinen Leib und ich beherrsche ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Ich denke, das bedeutet auch Fasten, was für uns, denke ich, auch ein Thema sein könnte. Warum planen wir uns nicht auch einen Tag wie den Freitag ein, dass wir fasten und beten für unser Volk? Das haben die Leute schon damals in Kasachstan gemacht und das machen die Leute in Südkorea und Gott schenkt Erweckung. Warum machen wir das nicht auch? Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Und es kann noch vieles, vieles mehr bedeuten. Aber das andere zeigt dir dann der Herr. Amen.